Horoskop.
Hallo liebe Freirad-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur neuen Ausgabe vom Bioskop, dem Wissenschaftsmagazin der Austrian Biologist Association. Mein Name ist Gerhard Aigner, ich bin Zoologe an der Universität Innsbruck und eben Mitglied bei dem Verein. Und das heutige Thema widme ich so ein bisschen dem Thema Zoos und Tierhaltung im Allgemeinen. Das ist immer wieder mal so ein bisschen ein widersprüchlich diskutierter Gegenstand in unserer Gesellschaft, habe ich oft so das Gefühl. Es gibt halt so Zoo-Befürworter, aber es gibt halt auch einige Zoo-Gegner. Und über das Thema wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und Studentin von der Zoologie, die hat Arbeit geschrieben über eben Tierhaltung in Zoos und hat sich da Umfragen gemacht mit Zoobesucherinnen und Zoobesuchern und hat darüber hinaus nur so Verhaltensstudie oder das Verhalten von einer Wildkatze beobachtet im Alpenzoo, und über das Thema wollen wir heute ein bisschen reden. Hallo Linda.
Hallo. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute bei der Sendung dabei sein darf. Wie eben gesagt, ich bin Studentin oder noch Studentin und mache gerade den Masterabschluss für das Studium Zoologie und habe meine Masterarbeit eben dem Thema Zoo gewidmet und Verhaltensbeobachtungen. Und ja.
Ja, genau. Dann fangen wir vielleicht einmal so ein bisschen an, gleich mit ein paar Themen. Also ich meine, ich bin ja prinzipiell ein Zoo-Befürworter, sage ich ja ganz ehrlich. Mhm. Es gibt halt natürlich wahrscheinlich gute und bessere Zoos. Ich meine, vielleicht bin ich jetzt immer nur in besseren oder in Zoos, sage ich jetzt mal, in Deutschland und Österreich und so gewesen. Und da habe ich Gott sei Dank noch nicht so schlimme Erfahrungen jetzt gemacht. Jetzt bezogen auf die Tierhaltung und so weiter. Es ist ja so, dass Zoos ja eigentlich so ein gescheiter Zoo, sage ich mal, hat vier Säulen, genau, auf denen er aufgebaut ist. Da ist ja einer davon eben, dass also für den Artenschutz so Zuchtprogramme in Zoos gemacht werden, genau, damit man eben dann diese Tiere, die da eben gezüchtet werden, wieder in die Wildnis entlassen kann, was natürlich mit, schätze ich mal, also Tierarten basiert, die eher gefährdet sind in der Natur. Ja. Dann haben sie einen Bildungsauftrag, dass man eben vor allem also auch gerade mit Schulen und so laufen wir oft so gemeinsame Programme, da wo einfach ein Bildungsauftrag da ist. Mhm. Und eine weitere Säule ist, was haben wir jetzt gerade? Bildung haben wir gehabt.
Artenschutz, dann genau. Forschung. Dann,
genau, Forschung.
Genau. Und der Erholungsfaktor.
Genau, und der Erholungsfaktor, genau. Ja, was spricht denn da jetzt eigentlich dagegen? Weil es sind ja eigentlich alles Sachen, finde ich, die jetzt schon für Zoos sprechen. Also so Bildungsauftrag, sage ich jetzt einmal, ich denke jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel als kleines Kind oder so nicht in Zoos gegangen wäre, eben mit den Eltern oder mit Schulen, und ich eigentlich nie so die Nähe zu so Tieren, die bei uns in der Wildnis vorkommen, gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht jetzt auch gar nicht das Bedürfnis gehabt, mich dafür mehr zu interessieren. Mhm. Immer deshalb bin ich ja unter anderem vielleicht auch Zoologe geworden.
Ja, verstehe gut. Ja. Also bei mir war es so, ich habe mich noch immer schon für Tiere interessiert. Der Zoo war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, warum ich sie so faszinierend gefunden habe, weil ich finde auch in Dokumentationen oder Filmen finde ich auch ganz toll, wenn man sie sehen kann. Natürlich ist es ein anderes Erlebnis, wenn man sie live sieht, vor sich einmal diese Tiere, aber für mich war das jetzt nie so, dass ich sagen muss, ich muss sie unbedingt live sehen, dass ich sie faszinierend finde. Und ich bin bei Zoos etwas zwiegespalten, also ich finde, dass sie wirklich eine tolle Arbeit leisten in Bezug eben auf diese Säulen, die wir gerade genannt haben, wobei man da auch ein bisschen kritisch hinterfragen muss. Eben bei meiner Masterarbeit habe ich auch viel Recherche betrieben und einige wissenschaftliche Studien natürlich mir angeschaut. Und es gibt auch Zahlen, die man nennen kann in Bezug zum Beispiel auf Artenschutz. Zoos haben schon unglaublich große Erfolge in Nachzuchten geleistet. Das nennt man Erhaltungszuchtprogramme. Und Da gibt es zum Beispiel das Goldene Löwen-Efrin oder das Preschalsky-Feld, wo man wirklich Ausbildungen vorgenommen hat und das gut funktioniert hat. Und auch bei den Wiesents hat man auch eben die Population sehr groß gemacht quasi wieder. Aber wenn man jetzt so mal andere Daten sieht, es gibt Studien, die sagen, dass ca. 23% der Tierarten, die in Zoos gehalten werden, vom Aussterben bedroht sind und 76%, die nicht vom Aussterben bedroht sind. Also da das Verhältnis zwischen vom Aussterben bedrohte Tierarten im Zoo und nicht vom Aussterben bedrohte Tierarten im Zoo ist halt relativ
Haltet, ja.
groß, würde ich mal sagen. Und das, ja, da kann dann halt jeder für sich selber entscheiden, wie kritisch man das jetzt sieht oder ob man das
Ja.
eher als sehr positiv sieht. Natürlich ist das immer positiv, wenn man Arten erhaltet und nachzüchtet. Es ist nur die Frage, ob man vielleicht dieses Potenzial an Artenschutz noch mehr
Fördern könnte,
fördern
indem man
könnte.
sozusagen nur den Anteil an jetzt nicht vom Aussterben bedrohten
Genau.
Tierarten sozusagen minimiert und
Genau.
dadurch die Ressourcen nutzt, um mehr in
Ja.
den Artenschutz zu
Genau.
gehen.
Und da ist halt eben die Frage, da wird sich die Zusammensetzung der Tierarten so relativ stark verändern, weil die größte Tierklasse, die vom Aussterben bedroht ist, sind die Amphibien und auch Reptilien. Und da würden dann halt viel mehr von diesen Tierarten im Zoo vorkommen, was dann wieder die Frage ist, wie sehr das dann Besucher anzieht. Weil in meiner Studie schon natürlich herausgekommen ist, dass Zoobesucher Säugetiere am spannendsten und interessantesten finden, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Aber das wäre halt so ein bisschen die Frage, wie gut das aufgenommen werden würde, wenn man da jetzt Veränderungen machen würde.
Also das ist so, dass, also sozusagen, du hast so das Gefühl, dass viele Zoos, also müssen irgendwo also sehr viele solcher Säugetiere, also in der Klassik heißt wahrscheinlich irgendwelche Bären und
Ja.
in der Richtung halt so die süßen Tiere
Ja.
sozusagen halten, damit die Besucher kommen, weil der Zoo eventuell auch so wirtschaftlich irgendwo denken muss,
Ja,
oder?
klar, eben durch das finanziert das sich ja und die Zoobesucher sind ja ein großer Anteil davon. Eben, das war eben die Frage und da habe ich ja meine Studie daran angesetzt, dass man eben vielleicht mit der Zusammenarbeit mit Zoobesuchern herausfinden könnte, welche Veränderungen denn angenommen werden würden oder welche unterstützt werden würden oder was sich Zoobesucher wünschen würden ab der Hinsicht. Und ja, ich meine, es ist sicher, Nachzuchten sind eine ganz tolle Option, nur es gibt halt auch sehr viele limitierende Faktoren, wo eine Ausbildung dann gar nicht möglich ist. Weil zum Beispiel, wenn man einen Tiger in einem Zoo nachzüchtet, das wird nie möglich sein, den wieder auszubilden, weil im Zoo kann er nicht lernen, wie er sich selber.
Weil es so an den Menschen
Ja,
gewöhnt
klar, und der
ist.
lernt ja
Ja.
und kein
Ich meine,
Jagdverhalten, diese.
mir erinnert es jetzt gerade so ein bisschen an das Auswilderungsprojekt. Ich weiß jetzt nicht, ob das von einem Zoo gemacht wird, ehrlich gesagt, mit diesen Waldrappen. Kennst
Ja.
du das? Also, da ist eine, also es gibt irgendwo so Stationen, denke ich, die züchten oder Waldrappe heran,
Ja.
wo sie dann mit denen das wirklich eine sehr komplexe. Ja, Aufgabe ist, die
Ja.
wieder auszubilden, damit die halt wieder auf diese alten Routen fliegen lernen. Da muss man mit
Genau,
so
ja.
kleinen Fluggeräten dann denen zeigen, eigentlich wie sie in der Natur sozusagen überleben können, durch die, also
Genau,
dass die
ja.
halt da dann ihre Futterquellen im Süden finden und so weiter. Ist das eigentlich auch, wenn es jetzt so ums Thema Forschung geht, so diese, die Auswilderung von Tieren aus Zoos, ist das ein großer Aspekt der Forschung, wo in Zoos Forschung läuft? Oder ja.
Ja, es ist auch ein großer Aspekt insofern, dass man natürlich über die Biologie der Tiere auch in ihrem natürlichen Lebensraum sehr viel forschen und lernen muss, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, Tiere wieder auszubilden, damit man ja auch über deren Verhalten Bescheid weiß und denen das beibringen kann. Da wird sicher ganz viel Forschung investiert. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dadurch, dass die Informationen auch oft recht limitiert sind oder man weiß einfach zu wenig über die Biologie dieser Tierarten, dass man sagen oder weiß, wie man das dann mit Ausbildungsprojekten gut hinkriegt. Und
Jetzt muss ich kurz fragen, warst du vom Alpenzoo? Gibt es da ein Ausbildungsprojekt, was jetzt ganz gut funktioniert hat? Und
ja,
vielleicht auch eins da, wo es ein bisschen Probleme gerade gibt? Ich denke, das war für die Zuhörerinnen und Zuhörer recht
also
interessant.
ich weiß, dass ich glaube, die Steinböcke werden sehr erfolgreich ausgebildet.
Ja. Aber eben, es ist halt, ich meine, ich weiß ja, Steinböcke ist jetzt, also finde ich jetzt gerade jetzt ein interessantes Thema, vielleicht ein bisschen off-topic, aber passt, glaube ich, auch ganz gut dazu. Da ist ja oft so, jetzt sagst du, dass also der Alpenzoo verwendet irgendwie Ressourcen, dass Steinböcke ausgebildet werden in bestimmten Gebieten. Aber andererseits weiß ich jetzt ja auch, dass es Jäger gibt oder Jagdgebiete, wo der Steinbock dann also zum Abschuss freigegeben werden darf. Das finde ich jetzt zum Beispiel gerade ein bisschen komisch.
Ja, ich meine, ich
Oder?
muss dazu sagen, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut auf dem Gebiet des Jagens aus, aber ich vermute, dass man da sicher im Vorhinein etliche Informationen sammelt, dass man die Tiere jetzt nicht unbedingt da ausbildet, wo sie jetzt zum Abschuss wieder freigegeben werden, sondern in sicheren Gebieten, wo man sie ja auch
Wo man sich
nachverfolgen
wieder,
kann
ja, wahrscheinlich eh
und
in der
mit
Richtung,
wahrscheinlich
ja.
Chips oder irgendwelchen Sachen, wo sie halt oder durch Sensoren
Ja,
wiedergefunden werden
also
können
wahrscheinlich
zum
sind
Beispiel.
es, ja, also wahrscheinlich so unterschiedliche Gebiete. Es ist jetzt nicht so, dass die Steinböcke dort ausgesetzt werden, wo sie abgeschossen
Das
werden, wahrscheinlich, oder? Na,
hoffe
ja.
ich mal nicht, ja.
Na, wollen wir mal
Aber
hoffen, ja, na, das wird sicher nicht der Fall sein.
ja, und eben, ich glaube, beim Steinbock ist, dass es da halt recht erfolgreich ist, weil ich glaube, der kann sich besser an die natürliche Umgebung anpassen als ein Raubtier zum Beispiel. Weil ein Raubtier natürlich Jagdinstinkte und die Sachen, die lernen sie ja als Jungtiere. Und das, glaube ich, ist in einem Zoo ziemlich schwierig zu machen. Also ich glaube, das sind so Auffangstationen oder Stationen, die extra für das da sind, besser geeignet, weil sie da wirklich mit den Tieren lernen können in ihrer Umgebung, also wenn die vor Ort sind, wie sie sich dann verhalten können.
Ja,
Und dass
kennst du
da
da zufällig ein Beispiel von so einem Tier, wo das so gemacht wird, dass es im Zoo sozusagen die Zucht läuft, oder dann wird das Jungtier, sobald es möglich ist, das abzugeben, schätze ich mal, dann in so Aufzuchtstation, Entschuldigung, in so
Ausbilderung.
Auswilderungsvorbereitungsstation mehr oder weniger gegeben und die machen dann eigentlich die Auswilderung. So, es gibt es auch.
Also ich weiß halt von Tieren, die von Anfang an in solchen Stationen gehalten werden und dann dort wieder ausgebildet werden. Aber also da kann ich jetzt nur ein Beispiel, das ist zwar sehr weit entfernt, aber auf Borneo, da gibt es ja die Orang-Utans und die sind extrem stark vom Aussterben bedroht und da gibt es wirklich so eine Art Schulen, wo sie in der Früh quasi abgeholt werden und dann dort wird ihnen beigebracht, wie sie in der Natur zurechtkommen können. Nur das Problem ist da, dass es halt über Jahre dauert, was sie schon in kurzer Zeit von den älteren Tieren lernen. Aber das, glaube ich, ist halt für einen Zoo recht schwierig, dass halt einfach ein limitierter Raum ist, nicht immer die natürliche Umgebung und das wird dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Ja, ich verstehe. Was ich ja auch noch gehört habe, oder was vielleicht für die Zuschauer da draußen auch noch ganz interessant ist, ist das, was ja, also was ja bei dieser Arterhaltungsgeschichte ja auch klappt, ist, dass man da ja recht viel planen muss, eigentlich auch, damit es irgendwie so genetisch, das ist das, was da nicht Inzucht passiert. Dass sozusagen ein Austausch zwischen verschiedenen Zoos mit Zootieren, damit dann die Nachkommen so eben genetisch einfach fitter sind für die
Genau,
Umwelt
ja.
dann da draußen.
Ja, das ist ein großer Faktor, dass man auf die Genetik achten muss, eben wie du gesagt hast, weil diese Inzuchten ja relativ schnell passieren können, dadurch, dass die Populationen im Zoo ja selbst also, eingeschränkt sind, dadurch, dass die Anzahl der Tiere nicht so groß ist. Und es gibt da aber ein sogenanntes ESB und das Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Zoos und da laufen diese Erhaltungszuchtprojekte und da sammelt jeder Zoo Informationen über ihre Tiere und über die Nachzucht und wie gut die funktionieren und das wird dann ausgetauscht und so versucht man dann eben die genetisch gesunde, sage ich mal, Populationen
Ja.
nachzuzüchten. Also das sind oft Zusammenarbeiten, dass
Ist
das funktioniert.
das ESB eigentlich jetzt ein Qualitätsmerkmal für einen guten Zoo? Gibt es Zoos, die nicht an solchen Projekten, also die jetzt nicht artenschutztechnisch was machen? Also das heißt, das Geld und Zeit investieren, sondern die wirklich nur dazu da sein, damit jetzt halt Leute kommen, da Geld zahlen, um gefangene Tiere anzuschauen. Ich sage es jetzt einmal ganz grob so.
Gibt es definitiv, also auch auf der ganzen Welt noch verstreut. Es gibt natürlich modernere Zoos, würde jetzt mal sagen, in unserer Umgebung, da ist schon ein Großteil an solchen Zuchtprogrammen beteiligt. Aber es gibt natürlich auch Zoos, die den Standards und den Maßstäben, die auch vorgegeben werden von größeren Organisationen, die da nicht eingehalten werden. Und da finden sicher gerade Nachzuchten statt, weil ja, also da einfach diese Standards gar nicht vorhanden sind.
Gibt es irgendwie so Siegel, an dem man erkennen kann, von irgendeiner Society vielleicht ausgegeben, dass das jetzt ein, sag ich mal, ein guter Zoo ist, im Sinne eben, dass er auf diese vier Säulen achtet und also, ob das jetzt so ein Cash-Magnet-Zoo ist. Also gibt es da irgendwie so Qualitätskriterien, ja, gibt, in Form von Siegeln?
Es gibt verschiedene Organisationen, da gibt es einmal die WASA, das ist die World Association of Zoos, und die vereint, ich glaube, ca. 850 Zoos weltweit, und die setzt Maßstäbe und Standards und setzt auch sehr klare Regelungen vor, wie es in den Zoos ausschauen muss, was sie einhalten müssen und so Sachen. Und das wird dann auch überprüft natürlich. Dann gibt es diese Organisation auf kleinerer Ebene, das ist die EASA, das ist dann die European Association of Zoos. Und die ASA, das ist die Association of Zoos, und die ist in den Vereinigten Staaten und in Übersee vereint, ich glaube 240 Zoos. Und eben das sind die Organisationen, die eigentlich diese Standards vorgeben und auch für diese Nachzuchtprogramme erstellen. Und ja, das, da sind dann eben die Zoos vereinigt, und die geben auch vor, dass die Zoos in Zusammenarbeit stehen sollen, dass sie in wissenschaftliche Forschung investieren sollen, und eben solche Sachen werden da fixiert und sollten auch überprüft werden.
Mhm. Ja, dann reden wir vielleicht nochmal kurz über diese Forschungssäule. Ja. Also du hast ja da deine Masterarbeit gemacht, und die hat ja, was ich so ganz grob gesehen habe, also aus zwei Teilen ist die bestanden.
Genau,
Einerseits eben über das Aktivitätsmuster der europäischen Wildkatze.
Genau, ja.
Vielleicht magst du mal kurz über den Bart was erzählen. Was ist, denke ich, ganz interessant. Mhm. Was hast du so gemacht und was waren so deine Erkenntnisse oder dein Wissensgewinn?
Eben Beobachtungen zur quantitativen und qualitativen Analyse des Verhaltens- und Aktivitätsmusters von eben Felis silvestris, der europäischen Wildkatze im Alpenzoo Innsbruck gemacht. Da habe ich mit Fotofallen, die ich im Gehege platziert habe, über einen Monat 24 Stunden lang Aufnahmen gemacht und habe mir dann eben das Verhaltensmuster angeschaut, und eben einmal auf der Ebene für das Quantitative, sprich da habe ich die Frequenz der verschiedenen Verhaltensmuster, die ich, oder Aktivitäten, die ich im Vorhinein festgelegt habe, mir angeschaut und dem die Frequenz ermittelt. Und der andere Teil war die qualitative Verhaltensanalyse, und da habe ich mir dann angeschaut, da war dann die Aktivität an sich nicht mehr das Ausschlaggebende, sondern wie lange Aktivität stattgefunden hat und wie aktiv die Tiere waren. Also von wann bis wann Aktivität stattgefunden hat.
Genau, und hast du das dann irgendwie, ich meine, das ist sozusagen von der Wildkatze in Gefangenschaft oder im Gehege, sagen wir mal so, die Gefangenschaft klingt immer so besser.
Ja.
Und hast du das dann verglichen mit Daten, oder gibt es da Studien, die jetzt sagen, was jetzt die Katzen schon in der freien Natur draußen machen?
Ja, und genau. Also erstens, man muss sagen, im Alpenzoo gibt es die Gruppe, die mir angeschaut haben, bestehend war aus drei Individuen. Und da habe ich zuerst einmal die drei Individuen miteinander verglichen. Also das waren zwei Adulte, also zwei ausgewachsene Wildkatzen und ein Jungtier. Und dann habe ich eben im Laufe der qualitativen Analyse verglichen mit Literatur zu freilebenden Wildkatzen, ob es da Unterschiede im Aktivitätsmuster gibt oder in den Aktivitäten prinzipiell. Und das war eigentlich schon recht spannend. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir die Aktivität untertags angeschaut und nicht in der Nacht, weil das aus Zeitgründen und vom Umfang her die Arbeit ein bisschen gesprengt hätte.
Ja, ja.
Und habe da gesehen, dass sie im Zoo schon recht aktiv untertags waren, was schon recht auffällig war, weil man ja eigentlich weiß, dass die Katzen nachtaktiv sind und eher in der freien Wildbahn in der Nacht jagen und man sie in der Nacht sieht, und am Tag sind sie eher versteckt.
Mhm.
Und im Alpenzoo waren sie alle drei recht aktiv, und das habe ich schon recht spannend gefunden. Ich meine, da muss man dann dazu sagen, dass es da halt Faktoren gibt, die das ja begünstigen, wie dass sie gefüttert werden untertags zu bestimmten Zeiten und sie da natürlich auch dann viel aktiver sind, als sie es in freier Wildbahn sein würden. Und ich habe mir dann auch noch angeschaut, eben ob die Besucherzahlen einen Einfluss aufs Verhalten gehabt haben und die Wetterverhältnisse.
Ja, klingt immer recht spannend. Ich habe ja dann so meine Masterarbeit auch mit Verhalten gemacht, war aber bei Ameisen. Das war dann alles in einem sehr kleinen Raum. Haben wir so kleine Arenen gebaut und haben dann gegeneinander kämpfen lassen und so und geschaut, ob sie sich mögen oder eben bekriegen. Aber ja, na, klingt deins schon auch sehr spannend, muss ich
Oh,
sagen.
das war schon
Ja.
sehr aufschlussreich. Ja, ich glaube,
Ja.
dass so Verhaltensbeobachtungen im Zoo auch also viel Aufschluss darüber geben kann, was man, also wenn man es vor allem mit natürlichem Verhalten vergleicht, was man vielleicht in der Haltung ändern könnte oder verbessern könnte.
Ja, es ist ja auch so, dass, also das war jetzt auch zufällig, eben weil es gerade zu dem Thema ein bisschen passt, dass ich war da mal bei so einem Turtle Island, hat das hieß das, das ist so in der Nähe von Graz, so eine Art, ja, was das gar nicht, wie es nennen soll, ist eigentlich eine Privatperson und der hat beim Konrad Lorenz in Doktor gemacht in Gehegedesign.
Ja, spannend.
Und da wollte, oder da war so das Ziel, dass sie versuchen, eben sozusagen möglichst naturgetreue Gehege zu machen, um eben zu Hause oder eben in Gefangenschaft sozusagen es natürliche Verhalten zu beobachten. Eben und daran kann man ja erkennen, dass wenn jetzt an dir dem natürlichen Verhalten in Gefangenschaft wie in der Natur draußen entspricht, dass wenn das das Gehege und das alles passt, dass er nachher das für das Tier so ist, als wäre es in der freien Natur. Und da hat der halt recht viel vorangetrieben. Also es ist eine sehr spannende Sache. Ich glaube, das kann man auch besuchen, soweit ich das irgendwie, vielleicht kann man es auch noch, weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ja, ja, der zweite Teil, da hast du Leute befragt.
Genau, also eben der erste Teil war diese zoologische Studie und das, der zweite Teil ist mehr eine soziologische Studie. Und da habe ich eben einen Umfang gestaltet, die so die Beweggründe und Motivationen, warum man einen Zoo besucht, abgefragt hat und auch besonders auch artgerecht, also den Begriff artgerecht bin ich da eingegangen, wie Zoobesucher denn definieren oder was für Vorstellungen sie davon haben. Genau, und da habe ich eine Umfrage gestaltet, die relativ lang war. Sie hat aber sehr großes Interesse geweckt. Also es haben um die 600 Menschen haben sich die Umfrage angeschaut und da ausgefüllt.
Das ist
Und
nicht wenig.
ja, und sie hat sehr wohl sehr interessante Sachen zum Vorschein gebracht. Und es war mir eben wichtig, vor allem die Empfindungen und die Vorstellungen der Menschen, die ja in den Zoo gehen, zu erfragen und eben ja zu wissen, was die über das denken und ja,
Ja.
genau.
Ich meine, was mir irgendwie oder was mir vorkommt, sage ich jetzt mal so, oder was ich so oft beobachte, ist, was mir, oder ja, mir kommt halt vor, dass wenn häufig Leute, vor allem nur mit kleinen Kindern, also so eben das klassische Elternpärchen, was mit seinen zwei Kindern dann in Alpen so geht, da ist irgendwie das Tier dann nur so, ja, wie soll ich sagen, was Tolles, was Liebes, was Nettes, aber mir kommt halt oft vor, dass dann mal, ja, eine Stunde oder so, nachdem er im Zoo war, dann ist das irgendwie schon gar kein Thema mehr. Ich
Ja,
weiß
ich
nicht,
finde es ein
wie
bisschen
hat's.
schwierig, also das, so Situation, wie du jetzt beschrieben hast, wenn dem Junge oder Eltern mit ihren Kindern in den Zoo gehen. Also natürlich ist das ein tolles Erlebnis für Kinder und diese Tiere zu sehen. Man sieht halt nur häufig, also sag ich mal, die generellen Zoobesuche sind ja ungeführt. Also da gehen einfach Leute in den Zoo und spazieren herum und schauen sich alles an, was ja am weitesten verbreitet ist. Zooführungen machen ja weniger Leute, sage ich mal. Und im Laufe meiner Arbeit habe ich also in der Recherche Studien dazu gefunden, wie lehrreich, also wenn wir jetzt auf die Säule der Bildung und Wissensvermittlung eingehen, wie lehrreich oder was für einen erzieherischen Wert ein Zoobesuch hat, wenn er nicht geführt ist oder wenn er von Pädagogen geführt ist. Und da waren auch die Zahlen relativ niedrig, sage ich jetzt mal, ich glaube um die 20% war naturschutzbiologisches Lernen oder dass die Kinder eben in der Richtung was lernen, vorhanden bei nicht geführten also bei Zoobesuchen. Und wenn sie von Pädagogen geführt worden sind, hat ein viel größerer Anteil der Kinder ein naturschutzbiologisches Wissen erlangt und hat dann sogar auch Langzeiterfolge. Also da wird es auch Studien geben, dass es auch zu Langzeiterfolgen führen kann. Aber mehr in dem Bereich, wenn sie geführt sind und wenn eben über die Tiere was erzählt wird und eben Wissen vermittelt wird. Und ich glaube, das ist finde ich halt eigentlich toll, weil wenn man eben diese Säule Bildung sieht,
Ja.
dann soll ja das eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt sein, dass die Kinder dann aus dem Zoo rausgehen und wirklich was gelernt haben. In der Hinsicht auch, wie das Verhalten von Menschen also in der freien Wildbahn Einfluss auf diese Tierarten hat, weil man spricht ja immer so schön von den Botschaftern der Art, die im Zoo sitzen quasi. Und wenn ich da jetzt nur mit Kindern durchgehe und die zum Beispiel einen Eisbären sehen auf einem Betonfelsen, so großes Gehege auch sein mag, das ist halt
Ja.
einfach nicht die natürliche Umgebung widergespiegelt, dann weiß ich nicht, ob Kinder im Nachhinein einfach denken, man, die Eisbären sind vom Aussterben bedroht in ihrer freien, in der Natur und da muss man ihnen helfen und da muss man eigentlich eingreifen. Ich glaube, dass das eher weniger Kinder oder Zoobesucher im Nachhinein denken werden. Und da finde ich, sollte man halt auch ein bisschen mehr ansetzen, dass man wirklich von Botschaftern sprechen kann,
Ja.
dass mehr Aufklärung in dem Sinne stattfindet, was das Verhalten im normalen Leben für Einfluss auf die Tiere, aber in deren freien Natur hat und dass man den Kindern auch sagt, wie diese Tiere eigentlich in der freien Wildbahn leben und ihnen schon klar macht, dass dieses Gehege oder der Bereich, wo die Tiere sich im Zoo befinden, nicht der natürlichen Lebensraum ist, weil es kann auch zu negativen Lernerfolgen führen
Ich
für
verstehe
Zoobesucher,
ja.
dass Kinder eigentlich ein falsches Bild davon kriegen, wie die Tiere
Wie die
eigentlich
Tiere dann
leben.
eigentlich,
Und das soll es ja eigentlich
ja.
nicht sein. Also das ist halt meine Meinung
Ja.
so.
Aber das war dann auch so ein bisschen so das Ergebnis von deiner Arbeit,
Genau,
oder?
ich bin in
Ja.
meiner Arbeit eben auch hauptsächlich auf diese vier Säulen eingegangen und habe eben abgefragt, wie wichtig diese Dinge auch sein oder als was Besucher denn so generell sehen. Und da ist eigentlich sehr deutlich immer rausgekommen, dass dieser Erholungsfaktor oder dieser Entertainment-Faktor den Besuchern sehr wenig wichtig ist. Natürlich ist es eine tolle Freizeitbeschäftigung, das haben auch viele angegeben und dass man da einen tollen Tag genießen will. Aber diese Bildungsaufgabe und den Artenschutz, das finden die Menschen eigentlich mittlerweile viel, viel wichtiger, als dass man als Besucher jetzt unglaublich entertained wird im Zoo. Weil ich finde, auch moderne Zoos sollten auch nicht mehr für das stehen, dass man da Entertainment hat. Weil es sind ja doch
Ja.
Tiere, die halt da zur Schau, sage ich mal, gestellt werden. Und das
Ja.
war eben interessanterweise, dass das schon sehr groß ausgekommen ist. Und ich
Also
habe eben.
gibt es da doch eigentlich ganz eine positive Entwicklung. Also
Ja,
ich
total.
finde das jetzt
Also,
positiv,
ja,
ja.
sehr. Also, man hat schon gesehen, die Besucher sehr offen sein für Veränderungen, immer zum Wohle der Tiere, auch wenn das zum Beispiel für die Besucher Einschränkungen hat. Also, ich habe ja eine offene Frage gestellt, wo man Wünsche und Anregungen stellen hat können, und da haben viele eben geschrieben, dass sie eben Veränderungen zum Wohle der Tiere sich wünschen, dass zum Beispiel Kinderspielplätze nicht in der Nähe von Gehegen gebaut werden sollten oder dass man mal die Öffnungszeiten so ändert, dass die Tiere mal eine Ruhe von den Besuchern quasi haben, was man natürlich dann finanziell für den Zoo wieder betrachten muss, aber dass man da vielleicht auch auf dann erhöhte Eintrittspreise offen wäre, eben dass einfach sind sehr offen für positive Veränderungen und haben sehr tolle Wünsche an den Zoo gerichtet, wo ich finde, dass man die wirklich gut umsetzen könnte.
Ja, vielleicht, um nur mal kurz zurückzugehen, eben du hast gesagt, dass wenn man also jetzt möglichst viel vom Lernerfolg von einem Zoobesuch für sich selber oder für die Kinder haben mag, dann ist es gut, wenn man geführte Tour macht. Ist es immer so durch das Erleben, so die Koppelung von einem Erlebnis fürs Kind oder mit der Wissensvermittlung,
Genau.
dass das am längsten
Halt,
eigentlich
ja,
haltet? Also
eben.
würdest du jedem empfehlen, wenn man zum Zoo geht, um das zu tun, dann ist das sehr sinnvoll, wenn man das mit der Führung
Ja, finde ich schon
macht
als sehr
und dann nicht am
sinnvoll,
Geld
weil
spart oder so.
genau, weil dann
Ja.
hat es ja wirklich einen Bildungsfaktor, den sich ja auch ganz viele wünschen, laut meiner Umfrage, und dass sie wirklich Neues lernen wollen. Und das ist ja nicht nur für Kinder, sondern ich glaube, dass das für die breite Masse ganz wichtig wäre, dass da mehr Aufklärung stattfindet. Und das geht natürlich auch nur durch Experten oder eben solche Menschen, die da viel drüber wissen, die das dann jemandem beibringen. Und natürlich ist dann ein Zoobesuch, hat dann quasi diesen spannenden Faktor, ich sehe die Tiere und ich lerne aber gleichzeitig was über sie. Und das kann vielleicht auch was an den Verhalten der Menschen ändern in ihrem täglichen Leben. So Sachen fände ich halt eigentlich ganz gut und dadurch könnte man das Potenzial an Bildung vielleicht noch mehr ausbauen.
Mhm.
Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen, du hast ja auch mal, also recht am Anfang von der Sendung gemeint gehabt, dass es ja derzeit so ist, dass circa, also sagen wir grob ein Viertel der Tiere, die jetzt so in dem Standardzoo gehalten werden,
ja,
sind vom Aussterben bedroht und 75% nicht, sondern die sind ja eigentlich da jetzt als unter Anführungszeichen Entertainment-Faktor.
Ja, genau.
Gibt es da eigentlich auch Studien drüber, die zum Beispiel sagen, hey, wenn ich jetzt in mein Zoo Beispiel ein Eisbär rein tue, mit einem Baby natürlich, dann wird es sicher voll der Kassenmagnet sein, aber da wurde gesagt, dieses und jenes Tier bedeutet sozusagen so und so viel Umsatz plus für ein Zoo, gibt es sowas? Also
das weiß jetzt gar nicht genau, ob das dann so gemacht wird, dass man eben auf den Umsatz so schaut.
Na, eben, das würde mich jetzt auch ein bisschen schockieren.
Ja, das fände ich schon. Also dann hat sie ja eigentlich wieder nichts mit. Also dann ist es ja wieder recht eine egoistische Entscheidung, dass man das so sieht. Ja, mit dem machen wir halt Einnahmen.
Mhm.
Ich finde prinzipiell ist ein bisschen kritisch, also welche Tierarten man auch wo haltet. Weil wenn ich jetzt bei uns in der Nähe an Eisbären, wo es im Sommer vielleicht 35 Grad kriege, also das ist ja so weit entfernt von irgendeiner natürlichen Umgebung, wo ich mir denke, okay, natürlich, die sind vom Aussterben bedroht, aber ob das jetzt so notwendig ist, den Eisbären bei solchen Bedingungen zu halten, wo man einfach überhaupt keine natürliche Umgebung mehr oder weniger hat, finde ich dann schon wieder dieses Artenschutzargument etwas kritisch zu hinterfragen, weil, ja, wie viel Mehrwert bringt das dann?
Ja, wo wir so vor einem Monat einmal geredet gehabt haben, so ganz grob, da hast du ja gemeint, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über den Anti-Zoo oder aktuelle Anti-Zoos sprechen, also Zoos, wo man jetzt nicht hingehen sollte, da hast du ja gemeint, dass diese Aquarien so ganz problematisch sein. Vielleicht magst du dazu mal ein bisschen was sagen.
Also, das ist eben, ja, es ist ein bisschen ein Unterschied zum Zoo und Aquarien, weil in meiner Studie ist auch rausgekommen, dass man Fische als eher sehr geeignet für Zootierhaltung oder Aquarienhaltung sieht und Säugetiere, Vögel und das eher nicht. Aber ich glaube, dass da wieder das Problem ist, dass man über Fische prinzipiell einfach so wenig Wissen vorhanden ist, was die für Gefühle haben, was sie an Schmerz spüren. Da gibt es ja ganz viele wissenschaftliche Studien über deren Nerven und eben Schmerzempfinden. Und ich glaube, da ist so wenig Wissen vorhanden, dass man denkt, ja, das ist halt ein Fisch. So, was soll da schon großartig sein, wenn er im Aquarium schwimmt? Aber ich habe im Laufe meiner Arbeit auch relativ viele Beispiele gesehen, wo ganz tolle Aquarien waren, aber viele der Fische haben einfach Hautveränderungen oder Krankheiten wie Pilze oder die Flossen stehen schief oder es kommt zu Deformationen, eben weil bei Fischen ist ganz extrem, dass die Umgebung ganz schwierig zum Nachstellen ist, vor allem bei Meeresfischen, wo du Salzwasser hast, weil das die Bedingungen nie fast eins zu eins
nach. Wir können immer oft vor, dass ja, also ich meine, ich habe selbst schon irgendwie so ein bisschen beobachtet, dass halt eigentlich in manche dieser Zoos oder ich sage jetzt Aquarien oder in den Aquarienabteilungen in Zoos manchmal so Tiere gehalten werden, die jetzt zwar sozusagen die lokale Fischfauna widerspiegeln, aber in Wirklichkeit seien die Haltungsbedingungen von dem Fisch nicht bekannt. Also ist das so ein bisschen das Problem, oder? Dass die jetzt dann von Wildfang, sage ich jetzt einmal ganz salopp gesagt, dass die dann gefangen werden, dann da halt für 2 Wochen, solange sie es halt heben, in dem Aquarium für die Zuschauer rumschwimmen und halt dann, wenn sie weg sind, wieder die nächsten vom Fischfang nachgemacht werden, oder?
Ja, ich glaube, es ist, man sagt ja, dass dieses Wildfänge ja in Zoos nicht mehr so wirklich vorhanden sein, dass man keine Tiere aus der Wildnis entnimmt, aber bei Fischen ist das sonst noch sehr verbreitet, wie ich es zumindest gehört habe, dass sie eben aus Wildfängen kommen. Und das ist halt, in Aquarien sind sie oft schematisch, also zusammen, wie sie in der Natur auch nie vorkommen wird. Und dass das dann so ein hohes Stresslevel ist, auch durch die Umgebung, weil das sind ja so kleine Parameter, die dann nicht stimmen im Wasser zum Beispiel, was dann das generelle Verhalten und Leben der Fische sehr beeinträchtigt. Ja.
Ja, das glaube ich vielleicht allgemein so oft ein bisschen ein Problem von in der Aquaristik im
Ja.
Allgemeinen, oder? Weil also ich weiß eins nur, dass also bei vielen dieser Läden oder gerade dann, wenn man auf Artniveau bestellen kann, eben, ja, dass die dann wirklich von irgendwo wild gefangen werden
Ja.
und dann, weiß Gott, wie weit, wie viele Kilometer in
Genau,
irgendwelche
ja.
komischen Tanks da quer durch die Welt geschifft werden, damit sie dann in
Ja.
deinem Aquarium sein und dann da
Ja.
vielleicht nur 3 Monate leben, bevor sie.
Eben, ich weiß auch von vielen Fischarten, die in der Natur extrem alt werden können und in einem Aquarium ein Drittel, wenn überhaupt, der Zeit leben, weil das einfach mit den Bedingungen nicht übereinstimmt. Und ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen das Wissen, wie sensibel, also von der generellen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, wie sensibel die Tiere eigentlich wirklich sein. Und ja, sie nicht nur als Fische zu betrachten.
Vielleicht nur mal kurz zurück zu dieser Umfrage. Gibt es da eigentlich irgendwelche Erkenntnisse, da wo du sagst, da war jetzt eher schockiert, jetzt bezogen auf die Umfrage, so vom Mindset der Masse sozusagen?
Ja, ich muss sagen, prinzipiell war ich noch sehr überrascht über die Ergebnisse. Es hat mich jetzt nicht so extrem schockiert, sondern ich war eigentlich positiv überrascht, was die Leute für Einstellungen dazu haben und wie sie die Dinge auch sehen. Also ich muss sagen, es ist sehr positiv ausgekommen, ja.
Ja, vielleicht noch so eine andere Sache, oder ja, wieso? Ich meine, hat Probleme von Zoos, haben Zoos Probleme? Ist das einfach so wie immer? Oder wieso ist nicht jeder Zoo der perfekte Zoo? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Ja, also ich glaube, dass sich das generell das Bild von Zoo seiner Gesellschaft mittlerweile schon sehr gewandt hat und das mehr, oder was sage ich mal, die Anzahl an Kritikern schon eher gestiegen ist und man schon viel kritisch hinterfragt und dieses altmodische, nenne ich es mal, zur Schaustellen von Tieren wird nicht mehr so in der Gesellschaft angenommen, aber trotzdem. Das ist in meiner Umfrage ein bisschen rausgekommen, ist dieses in den Zoo gehen, weil es einfach toll ist, die Tiere zu sehen, immer noch so weit verbreitet, dass man Zoos, glaube ich, nicht sich jetzt im Moment zum Beispiel wegdenken kann, weil sie einfach nur zu sehr in der Gesellschaft verankert sind, sage ich mal. Ich glaube, Probleme von Zoos gibt es dann schon dahingehend, wenn jetzt ersichtlich ist, dass die Haltung von Tieren eher negative Folgen für das Verhalten der Tiere hat oder man einfach als normalen Menschenverstand aus sagt, dass man das jetzt nicht okay findet zum Beispiel, dann glaube ich, ist es für Zoos heutzutage schon schwierig, dass sie dann noch so viel Zulauf haben.
Ich meine, wie ist es, weil ich denke, es gibt ja zum Beispiel diese Gehege, also die sollen ja gut sein, wenn sozusagen mehrere Tierarten verschiedene in einem Gehege sind,
Ja.
die aber da wo schon bekannt ist, dass die gut zusammenpassen, weil es eben auch für die Tiere jetzt vom
Ja.
Verhalten her besser ist, eben auch wegen dem sozialen Kontakt wahrscheinlich zu anderen Nicht-Artgenossen.
Ja.
Ist nicht auch so ein Platzproblem oder ein Ausbauproblem, wenn ich zum Beispiel ein Zoo bin? Ich bin da irgendwo beschränkt in meinem
Ja.
Expansionsvermögen, dass ich dann da irgendwie Platz schaffe, um zum Beispiel sowas zu machen.
Ja. Genau, das ist das Problem, der Platz, der dann einfach nicht vorhanden ist. Oder Zoos sind halt limitiert im Platz für die Tiere, in finanziellen Mitteln und so weiter. Und da ist es halt einfach schwierig. Aber das finde ich eigentlich eine gute Zukunftsperspektive, dass man eben, wie du gesagt hast, so Gehege, die schematisch zusammenpassende Tierarten halten, aber die Gehege so groß sind, dass es auch sein kann, dass du nicht ein Tier zu Gesicht bekommst, wenn du da hingehst. Fände ich aber eigentlich eine gute Lösung und natürlich ist es dann eine extreme Umstrukturierung für alle Zoos, die es jetzt gibt, weil diese Gehege, wo Gemeinschaftspopulationen, sage ich mal, vorkommen, das sind ja eher Parks, also große Parks, wo du einfach durchspazieren kannst, aber nicht so offensichtlich Gehege hast und die Tiere vielleicht auch einfach gar nicht siehst, weil sie so groß sind und die kennen da auch einen Zoo, der das eben genauso hat und die sind aber prinzipiell, finde ich, sehr fortschrittlich, also eigentlich finde ich sehr gut, weil die füttern deren Tiere zum Beispiel auch mit ganzen, keine Ahnung, einem Pferdekopf oder einem Pferderumpf, so dass das noch mehr, ein bisschen mehr ins natürliche Verhalten eben durch dieses Zerfleischen von Fleisch und so nachgestellt wird. Finden natürlich auch nicht alle Menschen so toll, weil da sieht man ja dann
Ja,
wieder
das sieht man
diese
dann die
natürliche
Realität ein
wilde
bisschen, gell?
Ding.
Ja.
Ja, das ist dann so ein bisschen ein Konflikt. indem man da gerät, weil es einfach natürlich ist und man will ja auch, dass sie natürlich und artgerecht gehalten werden, aber sägen will man es dann irgendwie trotzdem nicht, wie es dann in Realität
Ja,
ist. Aber
so wie mit dem Fleischessen oft oder
ja,
mit dem
eben.
Metzger
Ja,
oder
das ist halt
der
so,
Schlachterei.
der zum
Ja.
Beispiel, der in dem Naturrestaurant und die bringen da die Schnitzel für ihre eigenen Schweine. Was ich finde eigentlich prinzipiell gut, weil dann kriegt man halt ein Bewusstsein dafür, dass ich wirklich die Tiere esse, also wenn einfach Leute Schnitzel da landet.
Hast du gerade Zoo-Restaurant gesagt?
Ja.
Oder manch, okay, also nicht so Bauernhof-Restaurant, sondern da
Na,
wo der Bauer, also gibt es sowas aus, so eine Art Zoo, da wo man sich sagen kann, ich hätte gern, dass die jetzt
Na, das
dran
so nicht,
verspeisen,
sondern
oder?
ein Restaurant, das in einem Zoo
Ah,
ist.
okay,
Genau,
so
so.
rum, na
Weil das
passt
hat
schon,
ja auch
das
fast
ist
jeder
halt
Zoo.
ein bisschen
Na, eben,
makaber
aber
gewesen.
dieser Zoo, der verkauft auch Fleisch von ihren eigenen Tieren, von domestizierten Tieren, irgendwie Schweine oder so.
Ja.
Und eigentlich finde ich das sicher, es ist irgendwie. Man kriegt halt so das, die Realität vorgesetzt und halt dieses Bewusstsein, wie es einfach ist. Man isst diese Tiere, die man da halt auch sieht und so ist es halt. Aber eben, wie gesagt, ich finde, dass das eine recht gute Möglichkeit wäre, Zoos dahingehend vielleicht so ein bisschen umzustrukturieren, dass sie eben mehr auf solche großen Gehege gehen, viel weniger Tierarten generell halten, weil man die meisten Zoos haben so unglaublich viele Tierarten, was ja natürlich an Artenvielfalt toll ist, aber zu meiner Meinung nach nicht nötig ist, vor allem wenn sie jetzt auch nicht vom Aussterben bedroht sind. Und dass man Zoos dann vielleicht so ein bisschen mehr hin zu Naturschutzzentren umwandeln könnte, wo einfach weniger Tierarten, weniger Individuen generell, mehr zusammenpassende und vor allem die da auch vorkommen in dieser Region
Ja,
helfen.
also das wäre so die perfekte Zukunft, so ein bisschen so für die Zoos, wie du es dir vorstellen
Ja,
würdest.
wenn, also eben, weil ich glaube, Zoos sind halt prinzipiell nicht wirklich so voll wegzudenken. Ich meine,
In der
natürlich viele
Gesellschaft, ja.
Zoo-Kritiker oder generell Zoo-Gegner wünschen sich natürlich, dass Zoos einfach komplett verschwinden. Ist, glaube ich, ein bisschen momentan schwierig halt umzusetzen und eben, ich würde sagen, dass es so mehr in Richtung Naturschutzzentren, wo man den Platz vielleicht ein bisschen anders verwendet, wäre vielleicht eine ganz gute Option.
Ja. Jetzt auch noch, vielleicht ganz zum Schluss nur ganz kurz, weil du es gerade vorher von den domestizierten Tieren gesprochen hast. Jetzt auch eine Frage, die mir jetzt gerade so eben reinkommt, ist das, wie ist es mit Streichelzoos, also oder den Streichelzoo-Abteilungen im Zoo? Ist es also für die Tiere eigentlich, ist das okay oder ist das je nach Tierart? Aber es sind ja meistens eh so eben domestizierte Tiere wie was sind,
Ja,
Schafe,
Kühe,
Ziegen, Kühe,
Ziegen,
Schweine und
genau.
solche Sachen. Ist das Stress jetzt, glaubst du, für die, oder warst du da irgendwas? Ja.
Ja, puh, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, ist das okay? Ich meine, du kannst bei jedem Tier fragen, ist das okay,
Ja.
das im Zoo zu halten? Und dann weiß ich nicht, ob das halt unbedingt mit Ja beantwortet hast.
Ja.
Bei den
Ich meine, ich werde da
domestizierten,
nicht von jedem angegriffen werden,
na
so, ja.
eben, oder ja, mit domestizierten Tieren finde ich es halt ein bisschen ein Unterschied. Dadurch, dass sie domestiziert sind, sind die Instinkte nicht mehr so extrem wild wie bei Löwen oder sonst irgendwelchen Raubtieren zum Beispiel. Ob das jetzt in einem Streichel so unbedingt die perfekte Umgebung ist für Kühe, Schafe und Schweine, weiß ich jetzt nicht so wirklich, weil
Ja.
ja, ich finde ein bisschen schwierig. Ich weiß
Ja.
auch nicht, ob man domestizierte Tiere unbedingt einen Zoo braucht, aber das kann man sich bei allen Tieren fragen.
Ja, na, wahrscheinlich eh, ja. Müssen wir nachher haben wir irgendwelche Fragen? Nein, ich glaube nicht da. Also, oder hast du noch was, was du sagen magst, so für die, jetzt wo da tausende Menschen zuhören, im besten Fall?
Ja, ich finde halt, dass man einfach ein bisschen mit offeneren Augen, sage ich mal, durch einen Zoo, durch die Welt geht und sich selber vielleicht auch ein bisschen mehr oder noch mehr sich bildet und einfach Wissen sammelt über die Tiere und kritisch hinterfragt. Das heißt nicht, dass man direkt alles als schlecht betrachtet, aber dass man einfach ein bisschen bewusster generell lebt und mit Tieren umgeht und ja, das finde ich halt ganz wichtig und ich glaube, dass diese Wissensvermittlung und diese Bildungsvermittlung, Bewusstseinsschaffung so die ausschlaggebenden Punkte sein, um zu einem bewussten und respektvollen Umgang mit Tieren und der Natur führen.
Ja. Ja, man hat ja, magst du sagen, also man hätte theoretisch auch nur die Möglichkeit, dich live zu sehen oder bei deiner Defensio. Magst du dich da, magst du dich ankündigen? Nein, nein, passt gut. Ja, leider so ein kleiner Scherz am Ende, du hast
Ja.
vielleicht einen Zustieg. Na, passt gut. Ja, Linda, danke auf jeden Fall. Du hast bestimmt jetzt nicht nur meinen Horizont erweitert zu dem Thema, sondern bestimmt auch von den Leuten da draußen. Danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei.
Also, auf jeden
Und
Fall.
ja,
Ja.
danke fürs Zuhören.
Und ich sage zu euch da draußen jetzt auch nochmal, ja, danke fürs Zuhören. Ja, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, worum es beim nächsten Thema vom Bioskop-Podcast so gehen wird. Aber ja, schaut auf jeden Fall wieder rein. Danke und euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
Bioskop.